Totaler Themenwechsel, Wohnungsglück und Hüttenbau. Das sagt mal schon die Zwiespältigkeit, die vielleicht in der Sache liegt. Anlass, dass wir das Thema gewählt haben und dass die Frau Rothstock und die Hermann-Henselmann-Stiftung, da darf ich hier gleich mal noch einen Vorstand, Dr. Andreas Henselmann, begrüßen, dass wir zusammen dieses Thema hier gewählt haben, war ein wissenschaftliches Kolloquium über Henselmanns Wirken im Wohnungsbau und in Berlin insbesondere im Februar dieses Jahres. Und da kam natürlich auch die Frage in der wissenschaftlichen Bewertung, wie war Städtebau, wie war Architektur, wie war die Wirkung der Einzelnen, insbesondere auch Hermann Henselmanns in diesem Kontext, dann als nicht beantwortete Frage, was ist eigentlich sozialistische Architektur? Und es gab dann noch Beiträge, wo versucht worden ist zu analysieren, was ist erreicht worden mit dem Wohnungsbau, welche Qualitäten, war der Typenbau nützlich oder letztlich schädlich oder auch daran schuld, dass manches Haus so aussieht wie das andere oder die meisten Häuser eins wie das andere aussahen. Und da gab es dann auch wieder Widerspruch, dass welche sagten, also diese Leistung wird da herabgewürdigt. Und es muss mal mit denen, die gebaut haben, die gemacht haben, nicht die wissenschaftlichen Bewerter im Nachhinein, sondern die damals also die Macher waren, mit denen soll das mal besprochen werden. Und das war eigentlich eine ganz gute Anregung, der wir heute folgen. Fakt ist schon, dass also diese Leistung des Wohnungsbauprogramms nicht erst seit dem damaligen 8. Parteitag, wo es also um 3 Millionen Wohnungen ging, sondern wenn man es betrachtet vom Kriegsende, vom Wiederaufbau aus, ja, beginnend mit Stalinallee und dann die Blockbauten, bis dann eben dieses große Programm kam, dass das eine, denke ich mal, historisch doch einmalige Leistung, zumindest in Deutschland ist, obwohl in Westdeutschland Plattenbau auch stattgefunden hat, aber in dieser Konzentration und in dieser Eindeutigkeit der technischen Orientierung und damit auch einer quantitativen Erfüllung in höchstem Maße, ist das also eine Leistung, die, denke ich, einmalig steht in der jüngsten Geschichte. Und deshalb, auch das ist jetzt Behauptung meinerseits, steht sie besonders in der Kritik. Also es wurde ja nach dem Wechsel der gesellschaftlichen Verhältnisse wurde allerhand Schlimmes dargestellt. Das war also die SED, das war die Stasi und das war der Plattenbau. Das war also das Schlimmste überhaupt, was die Regierung dem Volk antun konnte, dass es ihn also in Platten gesteckt hat. Und schon der Begriff die Platten, ne, ist ja also, wir sind also kalte Platten auf dem Buffet lieber als diese Betonplattenbezeichnung, ist also sehr einseitig und es wurde zum Synonym für DDR-Bauen. Also wenn auch heute noch in irgendwelcher Architekturkritik über irgendwelche Häuser in der ehemaligen DDR geschrieben wird, sind das die Platten. Da kann man gegen polemisieren und richtig stellen, es war ja nur eine Bauweise. Und bei anderen Häusern sagt man ja auch nicht die Ziegel und was dann alles als Bauweise war. Also das ist ein großes Problem, das wird herabgewürdigt und es wird auch suggeriert, auch den Leuten, dass das nichts getaucht hat. Also der Begriff Arbeiterschließfächer, der ist mir übrigens, als ich noch damit beschäftigt war, für die Arbeiterschließfächer zu bauen, war der mir unbekannt. Der kam also erst später auf. Ja. Das zeigt aber schon etwas. Und es ist natürlich eine Erscheinung, die uns allen, die wir da beteiligt waren, sicher zu denken gibt, dass auch die Bewohner, für die das ja alles gemacht worden ist, sich am Ende in Teilen abgewandt haben. Also die haben sich dieser Polemik angeschlossen und haben missachtet, dass sie eigentlich günstig und preiswert wohnen. Und erst jetzt, nachdem also das Kunststück auch ein Kunststück vollbracht worden ist, dass also 15 Jahre kein sozialer Wohnungsbau in dieser Stadt realisiert worden ist und plötzlich merkt man, dass Wohnungen fehlen und die Leute, die diesem Abriss entgegengesprochen haben, ich zähle dazu, die wurden also für weltfremd erklärt. Jetzt vor diesem Hintergrund, wo man merkt, man braucht Wohnungen, gibt es auch eine ideelle Renaissance. Also ich kenne wichtige Chefs von Wohnungsgesellschaften, die als Erbe aus der DDR-Zeit diesen Wohnungsbestand WBS 70 übernommen haben, die heute sagen, das sind eigentlich gute Wohnungen. Die haben die richtige Größe, die sind gut zugeschnitten, sind nicht übertrieben, nicht großkotzig gemacht und die können wir zu vertragbaren Mieten auch vermieten. Also es gibt da so einen kleinen Sinneswandel, was man begrüßen muss. Aber es gibt natürlich auch, wenn man objektiv sein will, schon das Problem, dass aus der Not heraus große Quantitäten zu bauen, manche Qualität, vor allen Dingen die nicht messbar ist, nämlich die Architekturqualität, vernachlässigt worden ist. Ich denke, da tut man keinem weh, wenn man das sagt. Und das wäre eigentlich heute nochmal das Thema für uns zu ergründen. Ist diese These richtig oder auch böswillig? Und wie kam das zustande und hätte man es vielleicht auch anders machen können? Wir würden gerne, wenn Sie alle einverstanden sind, dann nach der Pause Bezug nehmen auf die Gegenwart. Kann also die jetzige Bauwirtschaft was lernen aus dem Plattenbausystem der DDR? Gäbe es eine Chance, wieder mit zivilisierten oder standardisierten Elementen was zu bauen? Oder ist das Illusion, weil es einen Zusammenhang gibt zwischen Gesellschaftsstruktur, Wirtschaftsstruktur und Bauwesen? Also kann man nicht so tun, als wäre jetzt alles irgendwie anders. Das ist das weite Feld, was wir hier beackern wollen. Und ich darf noch mal vorstellen, Gerhard Poser ist ja schon vorgestellt worden. Der ist also ein mächtiger Mann in dieser Zeit gewesen. Also wir hatten nicht erst, als in West-Berlin der Stimmen waren, mächtige Männer. Wir hatten also in Ost-Berlin auch welche, die kräftig gearbeitet haben und Einfluss hatten. Und wenn man als Architekt dann mal irgendwann zum Rapport musste, hat man sich gut vorbereitet. Ja? Er war erster Generaldirektor des Industriebaukombinates Erfurt. Er war im Bauministerium in verantwortlicher Stelle und die letzte Periode dann, denke ich mal, in der Bezirksleitung Berlin, der SED, und damit also unmittelbar mit Einfluss auf den Wohnungsbau. Wir werden das sicher noch vertiefen, wie der Einfluss war. Es sitzt Dr. Schlesier, Dr. Karl-Heinz Schlesier hier, der erfreulicherweise zu uns gekommen ist. Der ist, ein Universalkader. Ne? Der war also, er hat alle Seiten probiert. Er ist Architekt erstmal, promovierter Architekt, was schon gut ist. Aber er war dann Chefarchitekt für Halle Neustadt, war Stellvertreter, weil Paulik da Chefarchitekt war und hat dann den Aufbau von Halle Neustadt geleitet mit Bach zusammen. Ne? Du kannst das noch präzisieren. Und er war dann im Ministerium für Bauwesen auch, also hier ist wirklich großer DDR-Adel versammelt, ja. Und war auch mal Kombinatsdirektor in Halle kurze Zeit und hat damit alle Aspekte und alle Betrachtungsweisen erleben müssen, können, dürfen, und wir sind da gespannt, was er sagen kann. Und schließlich kommt also der Herr aller Betonelemente hier zum Dr. Stefan Schütt auf, der die Technologie schon in Gen hatte, ja, von Abstammung her, der also als ein junger Ingenieur, auch promoviert, Doktor, technischer Direktor im Bundesbaukombinat Berlin war und damit an vorderster Front. Und er war der Herr über die Plattenwerke, über die Montagebrigaden, und er war natürlich auch der dann da stand, wenn am Jahresende drei Wohnungen gefehlt haben. Und in diesem Zwiespalt hat er natürlich auch nicht völlig frei entscheiden können. Und manche Architektenkollege, der ihm irgendwelche Vorschläge gemacht hat, ging also mit betrübtem Gesicht und gesenktem Haupt aus seinem Zimmer wieder raus. War das diktatorisch oder musste das so sein? Wir wissen es nicht, wir wollen es rauskriegen. Das ist ungefähr jetzt, was wir hier vorhaben, auch mit den Personen, die hier sind. Und Roland Korn, den wir eigentlich noch hier haben wollten, damit die andere Seite, der war ja Chefarchitekt der Hauptstadt Berlin, und er hat all das geplant in den großen Grundsätzen, was dann viele Architekten in den Kombinaten noch weiter vorangetrieben haben bis zum Bau, ist leider verhindert. Das müssen wir halt leider zur Kenntnis nehmen und ihm wünschen, dass er beim nächsten Mal wieder gesund hier dabei sein kann.
Der Reinhard Podale sitzt ja da, der war ja auch auf dem Zettel.
Nein, ich war kein
Plattenbauer. Ja, aber das ist mal gut, dieser Hinweis, weil Herr Wodala hat also diesen VLB Baureparaturen Prenzlauer Berg geleitet, nicht um die Plattenbau zu reparieren, sondern wir hatten ja also einen großen Bestand an Altbauwohnungen, und es war ja immer eine wirtschaftliche Entscheidung, wo jetzt die Hauptkraft hingerichtet wird. Man muss ja nochmal, was heute keiner versteht, man konnte ja nicht einfach 100 Arbeiter aus irgendwelchem Ausland für einen Mindestlohn herbeiführen, wenn irgendeine Aufgabe zu erfüllen war, wie das heute so schön geht, sondern es gab einen begrenzten Fonds, es gab nur so und so viele Arbeitskräfte, und bis sich eine Arbeitskraft vermehrt, vergeht also viel Zeit, bis dann das Kind 18 Jahre alt ist und wieder arbeiten kann, also man muss einen langen Atem haben. Wir hatten einen begrenzten Fonds an Material. All das muss man ja mit berücksichtigen, wenn man heute darüber redet. Und die also so ganz locker sagen, Plattenbau und so und alles Kästen, die vergessen dieses. Es geht jetzt nochmal um Baureparaturen, insofern würde ich Sie dann noch ganz gerne in die Diskussion einbeziehen. Alle sind am Ende einbezogen. Ne? Dass ja, der Widerspruch sich auch verschärft hat gegen Ende der 80er Jahre. Wie hält man den Bestand mit ganz begrenzten Kapazitäten und wie dreht man aber den Neubau nicht zurück? Es gab da auch Forschungsarbeiten, wie man das machen kann, aber die Lösung war am Ende nicht gefunden, und dann brauchte man es so nicht mehr. Also ich hatte ich will nicht über mich reden, aber es kommt mir jetzt im Sinn, ein Forschungsprojekt, wie man also mit, als die Standorte vor der Stadt für den Plattenbau weniger wurden und die Erschließungsaufwand immer größer, hatten wir an der TU Dresden ein Forschungsprojekt, wie man die Produktion des Plattenwerkes, das musste ja ständig Plattenelemente ausspucken, umleiten kann in die Gründerzeitgebiete, ohne diese abzureißen, sondern dass die Taktstraßen praktisch dann mit dem Kran auf der Straße lang fuhren und von oben diese Häuser hin erneuert haben. Das kam bis zum Versuchsbau, und plötzlich gehörten die Häuser aber nicht mehr uns allen, sondern einzelnen Eigentümern, und dann brauchte das keiner mehr, da war das Thema erledigt. Also das sind also die historischen Wendungen. Ich darf mich jetzt widersetzen, weil das ist ein schöner Stück, der ist eigentlich für die englische Königin, ne? Aber die verkehrt hier.
Was haben Sie da drauf?
Die verkehrt hier. Bitte?
Die würden Sie nicht einsetzen.
Nee, das ist genauso alt hier. Man ist sich ja nicht einig über die Zahlen, wie viele Wohnungen das nun eigentlich waren. Auch dieser Beschluss des Wohnungsbauprogramms ließ einen gewissen Spielraum zu im Jahr 1971. Und ich will mal hier rumfragen, wie viel waren es denn wirklich, wie viel gebaut worden sind? Und glaubt ihr, und wir dürfen hier uns duzen, wir haben früher zusammengearbeitet und waren auch wohl alle in einer Partei, ne? Wie glaubt ihr, ob 1990 der Beweis der Erfüllung des Wohnungsbauprogramms blieb ja aus, ne? Es fehlte ja ein Jahr. Also jetzt kann man gutwillig sagen, das wäre locker geschafft worden. Und man kann aber auch böswillig sagen, oder realistisch, je nachdem, das wollen wir rauskriegen, naja, war nicht mehr zu beweisen. Wie viel waren es wirklich? Und hätten wir es geschafft, dieses Versprechen einzulösen, auch unter dem Aspekt, dass natürlich mit der Befriedigung der Wohnbedürfnisse ungeplant ständig mehr Wohnbedürfnisse entstanden sind. Also eine Familie war froh, wenn sie erst einmal mit zwei Kindern eine Dreizimmerwohnung gekriegt hat, und dann haben die sich da gefreut, dass das warme Wasser aus der Wand kam und so, und dann haben sie gleich wieder angemeldet neuen Wohnungsbedarf, der ursprünglich, als diese Zahl definiert worden ist, 2 bis 3 Millionen, nicht so überlegt war. Wie hängt das zusammen? Ich habe jetzt ja genug geredet.
Ich würde mich dazu äußern wollen.
Ja, bitte.
Es geht eigentlich nicht um die Frage, haben wir zu DDR-Zeiten in Verantwortung stehend 3 Millionen Wohnungen gebaut oder nicht, sondern es geht um die Frage, wie ist das Wohnungsproblem in der DDR artikuliert worden und was ist zur Lösung staatlicherseits geschehen. Ich möchte sagen, wenn sich ein Staat in der Verfassung die Aufgabe stellt, das Wohnen als zu lösendes gesellschaftliches Problem zu artikulieren und nicht zu sagen, das ist Angelegenheit der Privatperson, ob er wohnt oder nicht, und wer obdachlos ist, eben egal. Das ist ein politisches Programm. Das ist ein politisches Programm. Und natürlich entwickeln sich Wohnbedingungen im Verlaufe von 20 Jahren. Nicht nur durch die Erfüllung des Wohnungsbauprogramms, sondern in der Tatsache, dass Familien älter werden, dass sich Familien scheiden, dass Kinder kommen, dass Leute nicht mehr leben. Es ist örtlich verschieden, manche wohnen auf dem Lande, manche wohnen in der Stadt, manche mögen ihr Gärtchen drum haben, manche mögen keinen Garten haben. Es geht um die Frage, welche Größenordnung hat das Problem Wohnung in der DDR gehabt. Wenn man auf die Zahl hinaus will, ja, dann sage ich, wir sind knapp unter den 3 Millionen gewesen, die für den Zeitraum bis 1990 zu realisieren waren. Da ich selbst zum Schluss, ich greife jetzt noch ans Ende, Verantwortung hatte für den Bereich Generalbebauungsplan, der ja zu Zeiten der DDR über den Zeitraum der Existenz der DDR hinausging, was ja zum damaligen Zeitpunkt so nicht abzusehen war. Unsere Aufgabe, unsere Vorstellung war, und das haben nahezu alle Städte der DDR, Berlin, die Bezirksstädte, die Kreisstädte, die Kleinstädte, Pläne gemacht. Der Auftrag war, analysieren, wo stehen wir im Jahre 1990 bei der Entwicklung unserer Städte. Was haben wir für Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen in den einzelnen Territorien? Erste Frage. Die zweite, welche Vorstellungen haben wir und bringen sie zu Papier, wie sich für einen Zeitraum von wiederum 10 oder 20 Jahren die Erwartungen artikulieren lassen? Was müsste denn sein? Denn es war klar, bereits Ende der 70er Jahre, also speziell im Jahre 79, war schon klar, dass wir im Grunde genommen mehr Wohnungen bauen als standortlich, als Familien da gewesen sind. Und es war die Aufgabe, was hat das für Rückkopplungen für die Umstellung des Bauwesens? Denn es ist völlig klar, dass was auf ein Massenerzeugnis hin gepolt und optimiert worden ist, und das Massenerzeugnis war Wohnungsbau am Rande der Städte, also der berühmte Plattenbau, ja, was geschieht damit, wenn dieser Bedarf gedeckt ist? Und der Bedarf, es hat regelrechte Einstellungen von Bauten an den Stadträndern gegeben. Ja. Es gab beginnend im Jahr 1982 die eindeutige Festlegungen, es laufen alle großen Neubauwohngebiete aus, will heute keiner mehr hören, kann man aber nachlesen, war so. Und was machen wir im innerstädtischen Bereich? Das sogenannte innerstädtische Bauen. Ich finde großartig, dass jetzt die Ausstellung in der Berlinischen Galerie ist und die 60er Jahre unter dem Begriff radikal modern steht. Ich war beeindruckt von der Ausstellung. Ich meine, es ist das Beste, was gegenwärtig sozusagen in Berlin hier gezeigt wird. Es ist der Versuch, sich Ost und West gleichrangig zu nähern, nicht auf Augenhöhe, aber fachlich, sag ich mal, korrekt gegenüberzustellen, wie die Dinge sich dargetan haben. Aber das endet ja nicht in den 60er Jahren. Das endet ja auch nicht in den 70er Jahren, sondern wir haben die ganzen 80er Jahre, in denen in anderer Form gebaut worden ist. Und gerade auch in Berlin findet man ja die Stellen, wenn man heute Besucher aus den alten Bundesländern durch die Stadt führt, dann sagen die, das kann doch nie aus der DDR sein, sieht doch nicht wie Plattenbau aus. Damit meine ich nicht nur Nikolaiviertel, ja, sondern viele, viele andere Stellen, wo die Bezirke ihre innerstädtischen Entwicklungen hier in Berlin zum Einsatz gebracht haben. Also es hat eine ganz andere Entwicklung gegeben, als sie sich in dem Begriff Plattenbau artikuliert. Was ich auf die Frage antworten wollte, ist, dieses Ziel ist, wie die Formulierung immer lautet, im Wesentlichen erreicht worden. Und die wäre statistisch auch erreicht worden. Ich selber habe die Statistik gemacht und ich habe noch für die... Ihr wisst, was Churchill gesagt hat. Ich glaube nur an die Statistik, die ich selber gefälscht habe. Ich habe keine gefälscht, sondern es wurde auf Punkt und Komma geprüft, was denn da gebaut worden ist, wo, was unter Neubau, was unter Modernisierung, was unter Erhaltung zu zählen ist. Denn wir haben ja immer davon geredet, das ist die Einheit von Neubau, Modernisierung und Erhaltung. Man bringt das manchmal unter einen Deckel und differenziert nicht stark. Ich meine auf die Frage, und ich weiß es von Stimmmann, mit dem ich über das Thema gesprochen habe, ja, der ist davon ausgegangen, die DDR hat das Wohnungsprogramm erfüllt, sogar übererfüllt, wir müssen Wohnungen wegreißen. Und nicht, weil die Leute sozusagen unzufrieden gewesen wären mit den Wohnungen, jedenfalls dominierend unzufrieden gewesen wären, sondern weil sich ihre Arbeitsplätze und ihre Orientierungen geändert haben. Es liegen ganz andere Kriterien, die da eine Rolle spielen. Aber eins stimmt, die DDR hat ihr Wohnungsbauprogramm auf der Basis des industriellen Bauens realisieren wollen, denn es ist ein Bauprogramm mit beschränkten Ressourcen oder beschränkten Möglichkeiten, im Grunde genommen unter einer permanenten, sage ich mal, äußeren Einschränkung. Ja? Und ich weiß aus vielen anderen Ländern, ich selbst bin nach meinem Bauen in Halle-Neustadt nach Vietnam gegangen, weiß also, was auch woanders los war und nicht nur dort. Im Grunde genommen hat das industrielle Bauen dann, wenn sich ein großer Auftraggeber auftut. Und der große Auftraggeber kann eigentlich nur ein Staat sein. Es gibt kein Kombinat oder keine kommunale Einheit, die sich ein solches Wohnungsbauprogramm auf die Fahnen schreiben könnte. Es ist tatsächlich so, dass dieses industrielle Bauen ein Merkstück des Bauens in der DDR ist. Nicht nur da, aber da insbesondere und dort als komplexer Wohnungsbau immer mit Kinderkrippen, Kindergärten, mit Kaufeinrichtungen und allem, was dazugehört.
Gut, also Ende. Du sagst, 1990 hätte dann über dem Ministerium für Bauwesen der rote Stern geleuchtet, Plan erfüllt.
Vielleicht nicht nur dort.
Ja, naja, aber das, da warst du ja. Hat er recht mit seiner Statistik?
Ich schließe mich der Meinung an, den Nachweis über die Erfüllung des Wohnungsbauprogramms, also ich sage auch knapp erfüllt oder etwas darunter, ganz klar. Den Nachweis hat Dr. Tesch geführt. Dr. Tesch war stellvertretender Minister für die ökonomischen Fragen. Er hat das exakt durchgerechnet, kann man im Internet abrufen und sich vergewissern. Also ich brauche das nicht ergänzen, was Karl-Heinz Schlesier gesagt hat.
Aber ich erinnere mich schon, dass es also zunehmend auf 1990 hin deutliche Nervosität gab mit den staatlichen Leitungen und in den Kombinaten. Und die Frage war dann immer, was passiert denn, wenn der Erfolgsparteitag dann im Palast der Republik stattfindet und einer steht auf und sagt, ich habe noch keine Wohnung. Ja, also davor, das war so ein Modell, womit man alle dann auch disziplinieren konnte. Wie ist das bei dir angekommen? Du musstest ja nun die Platten machen lassen und die Leute das zusammenbauen lassen.
Also für die ehemalige DDR kann ich nicht sprechen. Ich habe aber einen guten Freund, der mir sagte, das Wohnungsbauprogramm war bereits übererfüllt, weil nämlich die Bevölkerungsstatistik gefälscht war. Es lebten damals schon gar keine 17 Millionen mehr in der DDR, sondern wesentlich weniger, weil nach der Wende ja auch dokumentiert wurde, sodass der immer auf diese Zahl 17 Millionen fixiert war. Ich kann also nur für Berlin reden und dann nochmal zum Wohnungsbaukombinat Berlin, weil aus heute ja, ich sage mal, ein Generalübernehmer ist, nur damals ohne Konkurrenz. Und die Situation war so, dass wir im Jahr 10.000 Wohnungen bauen sollten, davon etwa 4.500 mehrgeschossig, 4.500 vielgeschossig. Dann gab es noch 1.000 Wohnungen in Wohnhäusern, Typ ans Themenpark als letztes. Aber dazu, was immer vergessen wurde, wurden auch noch 10 Schulen, 10 Kindertagesstätten gebaut, 10 Turnhallen. Und alle 2 Jahre eine Poliklinik, heute würde man sagen, medizinisches Versorgungszentrum. Letztendlich, diese Zahlen, was zum komplexen Wohnungsbau dazu gehört, werden ja eigentlich nicht mehr so hervorgehoben, aber das war ja letztendlich dann noch die logistische Leistung dessen. Realität war, dass davon eigentlich nur 90% fertig wurden, alles andere war Betrug. So wie ich das aus heutiger Zeit sagen würde, das eigentlich nicht fertig war zum Jahresende. Da wurden dann, ich kann mich noch erinnern, am Tisch der Kombinatsleitung gesessen zu haben, wo dann doch einige Kollegen und Genossen in Berlin genötigt wurden, irgendwelche Unterschriften zu leisten, dass die Wohnungen fertig waren, die nicht fertig waren, weil keine Tapete an den Wänden waren und weil sie teilweise schon nicht mal mehr montiert waren. Das war die Realität zum Ende der DDR. Aus Materialnot, Kapazitätsproblemen und Ähnlichem. Aber ich muss mal sagen, 9.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, war natürlich eine riesige Leistung und alles, was dazugehörte. Da muss man noch etwas in die Realität, wenn man damals und heute vergleicht, sagen, weil die Massenproduktion war. Da haben wir ein Interview gegeben dazu. Ich weiß, das hinkt alles, was ich jetzt sage, aber nach der Preisliste 53-1 des Ministeriums für Bauwesen der ehemaligen DDR war der Quadratmeterpreis etwa bei 1.000 Mark der DDR. umgerechnet sind es also 500 D-Mark gewesen, noch gut gerechnet. Nochmal umgerechnet sind es 250 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gewesen. Wir sind heute bei Preisen schlüsselfertig bei 1800 Euro. Also nun sind es auch viele Jahre vergangen. Alles ist nicht vergleichbar, aber die Tendenz, muss man mal sagen, ist auch ein Ausdruck dessen, was qualitätsseitig möglich war. Hochinteressant zu dieser heutigen Runde, deshalb bin ich sehr gespannt, als ich hierher kam, ist ja folgendes, dass gegenwärtig die gleiche Situation in der Stadt steht. Wir sollen wieder je Jahr 10.000 Wohnungen gebaut werden, wie damals. Damals wurden sie nur im Osten gebaut, damals sollen sie gesamtstädtisch gebaut werden. Und wir haben die gleichen Probleme wie zum Ende der DDR, also der Senat. Es gibt zu lange Vorbereitungszeiten, die sich niemand mehr erlauben kann, um die Wohnungen bauen zu können. Man braucht kürzere Planungszeiten, um zu bauen. Und wir beginnen wieder mit Überlegungen, unterschiedlich in Unternehmungen, in Planungsbüros, wie man wieder eine Systembauweise entwickelt, um dies zu realisieren. Und es gibt hochinteressante, so wie du gesagt hast, Äußerungen am Tisch großer städtischen Gesellschaften, die gesagt haben, eigentlich die Grundrisse der WBS 70 waren super, genau das müsste man eigentlich wieder empfinden und wir müssen uns, jetzt bin ich bei diesen 300.000 Wohnungen im Bestand der städtischen Gesellschaften in Berlin, die jetzt auch Neubauproduktion machen sollen, wir müssen wieder zu rationellen Grundrissen kommen, weil wir uns die Preise nicht erlauben.
Das wollen wir erst nach der Pause diskutieren.
Ja, also ich sage, die Parallelitäten sind schon wieder vorhanden.
Da ja hier in diesem Hause das Ziel ist, die persönlichen Biografien der Menschen, die da aktiv waren, herauszustellen und noch zu dokumentieren, erlaube ich mir also jetzt mal die Frage, was habt ihr, jeder, als im Nachhinein, als persönlichen Leistung und wesentlichen Einfluss auf die doch weitgehende Erfüllung dieser Aufgabe jetzt zu vermelden. Ich sag's dann auch, damit es gerecht ist. Ja. Wer will anfangen?
Ja, ich habe da keine Bedenken. Ja. Ich fühle mich in diesem Sinne als Täter. Ich habe das also auch mehrfach gesagt. Ich habe einen Anteil, den ich mir selber zurechne, über alle Jahre, die es die DDR gegeben hat und die ich nach meinem Studium fertig war, mich dem Wohnungsbau und dem Städtebau gewidmet und würde für nicht eine Geschichte sagen, da hätte ich die Hände nicht drin gehabt. Ich will ein Beispiel erzählen. Ich bin als junger Architekt in Dessau tätig gewesen, da kann man später drüber reden, und bin dann zu Richard Baulig als Stellvertreter mit Achim Bach und Horst Siegel, berufen worden. Und als Paulik in Rente ging, habe ich seine Nachfolge angetreten. Also das heißt, ich kann für alle Neustadt überhaupt nicht, auch nicht den Finger heben und sagen, das war ich nicht, an allen Dingen ich beteiligt. Ich will einen Satz sagen, es war ein kollektives Arbeiten. Wenn heute einer behauptet, er hat es alleine gemacht, zu DDR-Zeiten, dann sage ich, das ist gelogen. Das ist keine von mir gefälschte Statistik, sondern alle haben in Gemeinschaft gearbeitet. Und ich meine, man kann auch ein solches Wohnungsbauprogramm als Architekt nicht alleine machen, nicht als einzelner Architekt. Da gehören ganz andere Leute dazu, Technologen, Ökonomen, was weiß ich, Statiker und alles Mögliche. Also es ist ein großes, kollektives Wirken. Und da hier von der Ausstellung Berlin gesprochen worden ist, zurzeit läuft in Dessau am Bauhaus die Ausstellung Hannes Meyer, Co-op, der also darüber redet, als zweiter Bauhausdirektor nach Gropius, im Grunde genommen diese Position vertreten hat, damals, 1928. Ja, der Architekt im Industriezeitalter oder des massenhaften Bauens kann kein Einzeltäter sein. Er ist immer eingebunden in viele. Ja, er artikuliert das dort. Ich fand es sehr interessant, dass die neue Chefin der Bauhausstiftung sich dieser Person und dieser Sache in dieser Weise angenommen hat. So verstehe ich auch meinen Anteil und ich meine viele andere auch. Es wird immer gesagt, wir hatten Henselmann, wir hatten Paulik und dann kommt, wir hatten Gieske von der anderen Seite. Ja, fünf Leute, die haben das alles gemacht. Stimmt überhaupt nicht. Es sind Tausende tätig gewesen, die in unterschiedlicher Verantwortung, in gemeinsamer Arbeit versucht haben, etwas auf die Wege zu bringen. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, wir haben immer unter den Bedingungen beschränkter Ressourcen gearbeitet. Immer. Materialtechnisch, ökonomisch und was dazugehört. Also ich sage damit, ich habe während der Zeit in Halle-Neustadt und in der Folge meinen Anteil daran auch nicht eine Stunde bedauert.
Meine Frage war ja nicht, was du bedauerst und auch nicht, was Hannes Meyer gemacht hat, sondern was du jetzt im Nachhinein als sicher, also die kollektive Weisheit speist sich aus der Aktivität der einzelnen Mitglieder des Kollektivs.
Ja.
Und ich will schon mal auf den Punkt treiben, wenn du gestattest. Was sagst du, was ist dann der Knaller, das wichtigste Ding, was du vorangetrieben hast in diesem großen Konzert aller Beteiligten? Und was vielleicht schlechter gewesen wäre, wenn du da nicht dabei gewesen wärst?
Na,
die Frage kriegen alle. Ne?
Da nenne ich drei Dinge, auf die ich jetzt sozusagen spontan sage, bin ich eigentlich stolz. Das ist der Aufbau von Halle Neustadt. Schäme ich mich keinen Millimeter. Die zweite Geschichte, dass ich beim Wiederaufbau der Stadt Vinh in Vietnam geholfen habe. Und ich war vor 2 Jahren dort, das ist also 40 Jahre her gewesen. Und dort hat die Stadt, die ich am Stand Null gesehen habe, inzwischen 400.000 Einwohner, blüht und lebt. Rechne ich mir an. Und als ich nach der Wende weitergearbeitet habe, ist es mir gelungen, das Wohnungsgenossenschaftsvermögensgesetz durchzubringen, wonach 1,1 Genossenschaftswohnungen ihren Grund und Boden unter den neuen Bedingungen für 1 bis 3 D-Mark erwerben konnten.
Gut. Sehr gut. Du hast versäumt im Buch der, das ist ein Beifall wert, ja. Hast versäumt im Buch der guten Taten mit aufzuschreiben, jetzt eben, dass du für meine erste Doktorarbeit ein Gutachten gemacht hast. Und das war wirklich ein Gutachten. Wenn man ein Schlechtachten gemacht hätte, wäre ich heute nicht hier. Ja.
Man musste die jungen Leute ja fördern. Hat Paulik mit mir auch gemacht und manche von den Alten auch. Ja. Darf ich auch sagen, trifft auch auf Henselmann zu. Ja? Also ich kann auch da, obwohl ich auf der Paulik-Seite war, trotzdem ein gutes, bestes Einvernehmen. Was auch dokumentiert ist.
Da gab es ja Rivalitäten, ja,
natürlich.
Zwischen diesen beiden Architekten. Aber das ist ein anderes Thema. Da empfehle ich mal nachzulesen. Wir machen ein Buch über dieses letzte Kolloquium und da wird auch über dieses Verhältnis dieser beiden was geschrieben. Aber bei uns dauert ein Buch länger als bei Ihnen. Da müssen Sie noch ein bisschen Geduld haben. Gerhard Poser, wie würdest du diese Frage beantworten?
Also den Anteil, den ich mir zurechne.
Ja, worauf kannst du
rechnen?
Stolz?
Insgesamt sowieso. Also ich komme ja aus dem Industriebau anfangs und habe dann den Bereich Wissenschaft und Technik im Ministerium geleitet. Dort war meine erste sehr wichtige, konkrete Begegnung mit dem Wohnungsbau, nämlich die Sicherung der Ausrüstung für die neuen Plattenwerke. Das war eine Aufgabe, die gewaltig war. Diesen Formbau zu organisieren, die dazugehörigen mechanischen Einrichtungen, die Krane zu organisieren. Wir haben in dieser Zeit eine enge Zusammenarbeit mit der Sowjetunion gehabt. Also ohne diese Zusammenarbeit hätten wir den Formbau in dieser kurzen Zeit nie bewältigt. Und wenn wir heute manches Haus sehen in Moskau oder anderen Städten, ja, das ist nun ähnlich wie unsere Typenbauten. Sie haben uns den Formbau gemacht und auch ihren Formbau gemacht. Das ist also ganz logisch, dass hier eine Parallelität oder Übereinstimmung entsteht. Ich war dann ich bin ordentliches Mitglied der Bauakademie gewesen, auch im Bereich der Technologie, dort also in der Fachbereich Technologie insbesondere meine Arbeit geleistet und sehe darin meinen Anteil, denn heute ist das Wort Bauakademie hier noch nicht genannt worden. Die Bauakademie hat natürlich einen riesigen Anteil an den Forschungsarbeiten für die Entwicklung der Wohnungsbauserie 70 zum Beispiel. Und ich glaube, wenn wir heute sagen, ja, unsere Wohngebiete sind nun, nachdem sie nach 20 Jahren eine wesentliche Bereicherung und Erneuerung erfahren haben, sind aber von ihrer Grundlage der Statik, der Standfestigkeit, der Solidität der Ausführung der Platten, der Verarbeitung in den Anschlussstellen, bei allen Mängeln, die es gegeben hat, sind sie aber doch hoch anzuerkennen, sie sind standsicher, absolut. Und einer, der in Marzahn jetzt noch Platten abreißen muss, ist ein Russe, der aber am Stadtrand Einfamilienhäuser von diesen Platten baut, lobt das alles über den grünen Klee und sagt, Standsicherheit und Sicherheit ist für 100 Jahre gewährleistet. Also ich will damit sagen, die Bauakademie hat eine große Arbeit dort gemacht. Ich konnte darauf auch Einfluss nehmen. Naja, mein absoluter Einfluss war eben die unmittelbare Kontrolle der Durchführung, die Beratungen, die Architekturwettbewerbe, die wir ja nicht, das waren ja nicht Dinge, die im stillen Kämmerlein gemacht wurden, sondern sie waren wirklich eine Bereicherung in der Arbeit der Ingenieure und Architekten. Und viele waren daran beteiligt, also ich auch. Insofern glaube ich, dass ich schon einen Anteil auch mir zurechnen kann.
Das ist ja unbestritten. Ich wollte ja nur wissen, welchen siehst du insbesondere? Mordlatschen, ne? Du warst einer der jüngsten Chefs in dem Baukombinat.
Ja,
also und wie hast du in deinem jugendlichen Leichtsinn dann diese Disziplinen ausgehalten, die du ihm gegenüber machen musstest und dem Plan gegenüber?
Ja, wurde diszipliniert erzogen, würde ich mal sagen. Ja. Das ist die eine Seite. Auf die andere Seite war natürlich die, was hat man gemacht? Also ich habe 8 Jahre in der DDR gearbeitet, im WBK Berlin. Was war da nun mit herausragender aus meiner Sicht, was ich da getan habe, erstmal also mitgewirkt, dass, wie du jetzt sagtest, im großen Kollektiven, dass diese 80.000 Wohnungen derzeit errichtet werden konnten. Ein zweiter Punkt ist zum Ende der DDR, der Übergang zum innerstädtischen Wohnungsbau, dass wir diese monolithische Bauweise neu entwickelt hatten mit der Akademie gemeinsam, also mit einem neuen Schalungssystem, überhaupt monolithischen Bau und Plattenbau miteinander zu verbinden in der Frankfurter Allee. Begonnen und weil auch untergegangen ist, weil dann noch ein Jahr diese Wohnungsbaureihe 85 gebaut wurde, dass eine komplett neue Planungstechnologie entwickelt wurde. Ich war ja auch mitverantwortlich für den Betrieb Projektierung, die darin bestand, dass man ablösen wollte die einzelnen großen Haustypen durch eine Bausteinprojektierung aus ungefähr 24 unterschiedlichen Segmenten, die dann individuell von den Komplexarchitekten, so hießen ja damals die Standort, zusammengesetzt werden konnten, im mehrgeschossigen Wohnungsbau, um also eine höhere Architekturqualität zu erreichen. Die Grundstücke wurden ja auch kleiner, die Losgrößen wurden kleiner und vor allen Dingen gab es ja dann zum Ende auch eine Abkehr vom vierschossigen Wohnungsbau aus Gründen der Kostensituation heraus. Also diese Dinge halte ich mir schon zugute, dass ich da echt mitgewirkt habe und damit auch meinen Anteil an dem, was in diesen Jahren, noch in den letzten Jahren der DDR errichtet wurde, auch in einer neuen Qualität mitgemacht habe. Aber danach gab es noch 25 Jahre und deshalb darf ich da auch noch kurz etwas einflechten, weil Gerhard Prusser eben sagte, die Qualität der WBS 70. Also ich habe ungefähr mit meinem Büro 15.000 Plattenbauten saniert und jetzt mittlerweile über 20.000 Objekte der Platte West. Ich kann nur eins sagen, die Platte Ost, so wie du gesagt hast, eine wesentlich bessere Bauqualität als die Platte West. Es ist schon erstaunlich, was manchmal so in den 60er, 70er Jahren im Westteil der Stadt so zusammengezimmert wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Gewinne da doch exorbitant waren, weil da bestimmt ein paar Sackzemente ab und zu da wirklich verloren gegangen sind.
Ja, nun muss ich ja jetzt sagen, ja, was ich gemacht habe. Also ich habe im Kollektiv an der WS 70 Entwicklung 1971 an der Bauakademie gearbeitet. Obwohl auch heute in der Literatur einzelne Kollegen erscheinen als Autoren der WBS 70, aber gerade dieses System, was ja in eine Entwicklung aller technischen Kräfte, die verfügbar waren von diesem damaligen Rationalisierungszentrum. Und da gab es so verschiedene Einheiten, die wurden dann zusammengenommen zu dem Institut für Wohnungsbau. Dort waren allerdings dann die Architekten, von denen ich einer war, in absoluter Minderheit. Und die technologische Perfektionierung stand also im Vordergrund. Aber wir hatten da schon die Illusion, und so ist auch der erste Katalog, an dem ich da fleißig mitgezeichnet habe, heute noch nachzulesen, dass tatsächlich die Wohnungsbau Serie 70 ein technisches System ist. Hieß auch erstmal Wohnungsbausystem 70 am Anfang, was also nach bestimmten Regeln technischer Maßordnung und Verbindungssysteme und Vorzugsgrößen die Kombination von vorgefertigten, industriell vorgefertigten Bauelementen zu unterschiedlichen Gebäuden, die an den Standorten verschiedenen Anforderungen genügen sollten, ermöglicht. Und ich habe dann noch mit betreut den ersten Experimentalbau der Wohnungsbauserie 70, ein Fünfgeschosser mit 4 Aufgängen in Neubrandenburg. Das steht heute unter Denkmalschutz. Die Fassade habe ich gezeichnet, das ist schon mal was für so einen jungen Architekten damals, gleich Denkmalschutz zu erreichen. Aber, und das war die große Enttäuschung für die das offene System, was ich also anpassen konnte an die Bedürfnisse, verfolgten und dachten, mit dieser Wohnungsbauserie 70 ist das gelöst. Dieser Block war dann so schön, dass entschieden worden ist, dass es der Grundtyp für den Fünfgeschosser mit 4 Aufgängen und 48 Wohnungen, alle 3 Zimmer, eine wie die andere. Und der wurde dann, ich weiß nicht wie viel, von Sassnitz bis nach Klingenthal immer wieder gebaut. Und damit war also der Gedanke, den Schüttauf jetzt mal wieder reinbringt, richtigerweise verloren gegangen. Und zu diskutieren ist natürlich, war das Faulheit, war das Dummheit oder war das Notwendigkeit, um mit der Quantität fertig zu werden. Das muss auch mal besprochen werden. Und das Problem, dass in Moskau Häuser ähnlich aussehen als die wir gebaut haben, ist nicht so gravierend, weil auch da, man fährt ja nicht täglich nach Moskau, aber gravierender war schon, dass in so einem Wohnhof, da steht hier ein Block WBS 70 und da steht noch ein Block. Und wenn man da zum Fenster rausgeguckt hat, hat man die gleiche Fassade gesehen. Und zur gleichen Uhrzeit hat er gegenüber einer rausgeguckt, der ähnlich aussah, weil nämlich damals konnte man nicht so arbeiten, wie man wollte oder manche gar nicht arbeiten, wie das heute ist, sondern da sind sie um 7 alle in ihre Kombinate gegangen, in ihre Betriebe, also hatten sie den gleichen Rhythmus. Und da guckte einer raus, der sah genauso aus und der hat auch noch die gleiche Frisur, weil lange Haare ja verpönt waren eine Zeit lang. Ja? Also das war das Extrem des Typenbaus. Und das ist ja eigentlich das Problem, was wir eigentlich bei der Entwicklung nicht so wollten. Und es war ja vorher, gab es ja schon Typen, die waren noch nicht so rationell gemacht wie die WB 70, die Coupé und die Q6 Typen, die ja seit 1955, die erste Baukonferenz hat ja die Industrialisierung verordnet, zu Recht, aber eben über den Weg des Typenbaus. Und das ist das Problem, Wohnungsglück und Typenbau, wie hängt das zusammen? Ist durch den Typenbau das Wohnungsglück überhaupt möglich geworden? Oder ist das Wohnungsglück am Ende dann doch eingeschränkt worden? Bevor du dran bist, will ich aber, damit ich jetzt hier nicht als Klugscheißer dastehe, dann noch das Negative, meinen Negativbeitrag erwähnen, muss ich ehrlicherweise machen. Ich habe es am Ende versucht aufzuhalten. Nicht um die Beschlüsse der damaligen regierenden Partei in Frage zu stellen, sondern ich habe also wesentliche Zeit verbracht in meinem Baukombinat, diesen Typenbau zu individualisieren, Spielräume aufzumachen, auch für die Folgeeinrichtungen, für die Zentren, für die Gaststätten, und war damit auf das Wohlwollen der großen Chefs angewiesen. Du hättest mich bremsen können, total, hast du nie gemacht, glücklicherweise. Und habe also versucht, das ein wenig zu verbessern. Die Ironie der Geschichte ist, dass also in der Endzeit der DDR das von den Bewohnern schon geschätzt worden ist. Ich habe auch viel Kontakt dann mit den Leuten gehabt. Und dass gerade diese Dinge letztlich, weil sie gut waren, auch in den Fachzeitschriften, dann genau wie der Plattenbau, entwertet worden, moralisch entwertet worden sind. Und es gab dann noch wirtschaftliche andere Bedingungen. Es waren die besten Standorte und das meiste Zeug ist abgerissen. War die ganze Mühe umsonst, hat ja trotzdem Spaß gemacht. Also mein Beitrag als kleiner Architekt an dem Brett, die WBS 70 mit zu entwickeln und am Ende mit Blick auf das nächste Jahrzehnt nach der Erfüllung des Wohnungsbauprogramms schon auch Methoden zu machen, wie man besser mit unter Einsetzung von Computertechnik mit Vernetzung in die Plattenwerke, also eine größere Variabilität in den Bauten erreichen konnte. Bauakademie ist schön, dass du es erwähnst, weil das schon eine Bedingung war, auch eine zentrale wissenschaftliche Organisation, um eine technische Linie durchzusetzen in allen Bezirken, wie das damals hieß. Übrigens, ich war dann zuletzt noch als Mitglied der Bauakademie berufen worden und habe bis heute noch kein Schreiben, dass die Akademie nicht mehr da ist und ich nur kein Mitglied mehr bin. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
Die Post streikt gerade.
Die war weg. Aber ich habe jetzt zu lange geredet, ja, du bist jetzt ganz
ungeduldig. Ich will, du hast für meine Begriffe das mit der Gegenüberstellung, wenn du aus dem Fenster guckst und da guckt der mit seinen Haaren raus, das ist ja auch filmisch behandelt worden. Ja. Ich bin der Meinung, man muss die Frage wirklich gründlich diskutieren. Ich nehme an, das ist sogar ein Grundgedanke auch dieses heutigen Themas. Ist denn Typisierung, die ja im Grunde genommen eine neue oder andere Ästhetik ist, die es auch gilt wahrzunehmen, ist die Gleichförmigkeit das Problem oder liegt das ganz woanders? Stell dir die, man muss sich mal selber prüfen, was will man denn? Es gibt Leute, die gehen in den Wald und sagen, scheiße, hier sind nur Bäume. So könntest du sagen, ich gehe durch ein Neubauviertel, hier sind nur Häuser, Plattenbauten.
Das sagst du aber nicht scheiße, das sagst du.
Na gut, ich entschuldige mich dafür. Für mich geht es um die Frage, du siehst ja auch individuelle Autos, alle Autos haben vier Räder und keiner stört sich dran. Ja? Es gibt Industrieprodukte, die in sich gleich sind. Wo ist das Maßstab der Variabilität, der auf die Individualität der Menschen hin Bezug nimmt? Wer redet darüber überhaupt? Also ich meine, dass es in den Neubauwohngebieten auch eine Dimension ästhetischer Qualität gibt, die in einer Dimension wahrzunehmen ist, die was anderes ist, als in der mittelalterlich gestalteten Mittelstadt, wo die Kirche und da und das, alles hübsche kleine Plätzchen und. Ja. Ich frage mich manchmal, wenn die Leute reden, was für eine gleichförmig ist denn das? Wir gehen um die Blöcke rum und immer siehst du dasselbe. Was ist denn das? Wie soll denn das in Wirklichkeit aussehen? Wenn du in jedes Eigenheimbaugebiet im Westen gehst, wo ist denn da was? Da sieht zwar jedes Häuschen ein bisschen anders aus und da sind ein bisschen andere Blumen, aber du fährst die Rheinschiene hoch. Ich habe 5 Jahre in Bonn gearbeitet. Du fährst die Rheinschiene hoch und die sieht von unten bis oben immer gleich aus mit den Einfamilienhäusern, die da stehen. Ja? Welche Kategorie von Monotonie ist denn das? Sind wir nicht gehalten, in einem industriellen Zeitalter eine Kategorie von Wahrnehmung aufzunehmen, die zum Beispiel in der Komposition zwischen 5 und 11 und meinetwegen 22 Geschosse liegt, wo räumliche Strukturen entstehen, die einer ganz anderen Qualität Rechnung tragen. Und ich halte es schlicht und einfach für unvertretbar, diesen Gedanken überhaupt nicht zu erfassen. Man muss die Meinung nicht teilen und ich sehe da auch Beschränkungen. Das ist ja nicht die Frage. Es läuft ja ein Entwicklungsprozess. Ja? Aber ich bin der Meinung, dass modernes und zeitgemäßes Bauen auch eine Sprache braucht. Ihr habt ja gerade die Blätter in der Hand alle hier mit den Bildern 60er Jahre. Ost und West alles gleich. Ist es nur alles gleich? Ja? Natürlich ist manches ähnlich. Ja? Es ist eine andere Dimension. Wo ist der Maßstab der Vielfalt? Was muss ich haben? Wie ist das Bild? Wie wollen wir die Stadt haben? Ist das Bild von Stimmern? Es sollte alles aussehen wie Lübeck. Ja? Ist das eine Dimension? Möglicherweise. Ist das, jetzt sind wir bei den aktuellen Fragen, ist das, dass wir das mittelalterliche Zentrum von Berlin wieder aufbauen hinter dem Fernsehturm? Ist das nun das Bild, was wir haben? Wollen wir durch die kleinen Häuser? Wollen wir in die Pferdezeit zurück? Wir flaumen rum über die autogerechte Stadt. Wir leben von der Autoproduktion als Exportnation. Ja? Und dann sagen wir, um Himmels Willen, wir wollen eigentlich gar keine Autos haben, wir sollen alle Fahrrad haben. Als die Chinesen Fahrrad gefahren sind, da haben wir gesagt, um Gottes Willen, die müssen Autos haben. Wir verkaufen sie massenhaft dahin. Autogerechte Stadt, ist das was gemäht? Ist das was? Ja? Was tun wir denn eigentlich? Welche Maßstäbe legen wir hier denn an die Gestaltung an? Ich habe damit indirekt ein Plädoyer gehalten, nicht für Monotonie, aber doch für die Wiederholbarkeit serieller Erzeugnisse, wie man plötzlich das Messer und Gabel ähnlich aussehen.
Aber Monotonie ist rausgekommen.
Das ist ja eben die Frage. Möglicherweise nicht wahrgenommen. Wenn du heute manchen Firlefanz siehst, der gebaut wird, dann sagst du dir, was ist denn das eigentlich? Ist das Architekten-Ehrgeiz oder was machen wir denn da eigentlich? Was wird uns denn geboten als Alternative? Ich will jetzt nicht aufs Schloss raus, ne? Also das ist nicht die Frage. Nee, weil ich der Meinung bin, wie gleich, wie ähnlich kann etwas sein, ja? Guck dir die Eigenheime an, die du halt jetzt rund um Berlin siehst, im Spektrum. Du
passt gar nicht in, zum Rheinfahren, Biesdorf Süd. Ja,
ich will ja auch im Himmels Willen noch gar niemanden angreifen. Ich halte ja das Problem der Auseinandersetzung darüber für wichtig und meine, dass der Gedanke gebracht wird, dass wir es in einer Zeit, dass wir in einer Zeit leben, die eigentlich ihre eigene Ausdrucksform finden muss, sich in der zurechtfinden muss und die sich nicht verbergen kann hinter ein, ach, das war aber damals schön und ich möchte gerne eine Jugendspielfassade haben und das war, im Mittelalter war es noch schöner, ich möchte jetzt ein Fachwerk haben. Ja? Also diese Geschichten sind nach meinem Dafürhalten ein Thema, über das man gut und gerne diskutieren kann und sollte. Und ich meine, dass das eigentlich auch in deiner Frage steckte und insofern sehe ich das als Antwort, was ich gegeben habe.
Ja, du überholst mich aber hier jetzt sehr. Erstmal
bin ich
internationale Beziehungen, das ist immer gut. Aber es ist ja jetzt nicht das Thema, wollen wir also nostalgische, sage ich, Rückkehr zu irgendwelchen Schlössern und mittelalterlichen Stadtstrukturen, ich denke, das sind wir uns zumindest einig, was das für ein Unfug sein könnte. Aber die Frage war ja, ist also die logische Schlussfolgerung aus dem industriellen Bauen diejenige, dass ein Haus wie das andere aussieht. Und es gibt einen wesentlichen Unterschied zur Automobilindustrie, die du angeführt hast. Natürlich hat jedes Auto 4 Räder. Aber alle sehen ein bisschen anders aus innerhalb der industriellen Fertigungsmöglichkeiten und es ist sicher aus ganz anderen Gründen, wird da variiert. Aber der Unterschied ist, dass so ein Auto fährt also 100.000 Kilometer umher und dann wird es irgendwann verschrottet, die Trabanten fuhren 400.000 Kilometer und dann ist es weg, dieses Industrieerzeugnis. Und das Industrieerzeugnis Haus steht also, so hoffen wir eigentlich, 100 Jahre gewöhnlich und bringt unausweichlich für die Menschen, die da drinnen wohnen, ihre Umwelt. Beim Auto kann man sich ein anderes kaufen, ja, wenn es einem nicht gefällt. Und insofern denke ich, kann man das nicht so übertragen. Und es gab ja auch in der DDR politisch gewollt diese Erzeugnispolitik. Also es waren ja dann, die Typen waren ja keine Häuser mehr, sondern es waren Erzeugnisse, um der industriellen Fertigung gerecht zu werden. Aber da kam eigentlich schon der Widerspruch raus. Also ein Erzeugnis Hochhaus, was da steht, und ein Erzeugnis Auto. Mit total unterschiedlicher Lebensdauer und mit unterschiedlichem, gravierend unterschiedlichen Einfluss auf die Lebensqualität der Leute, weil das Haus halt intensiver wirkt. Ich wollte jetzt ein wenig widersprechen. Ich bitte euch nochmal was zu sagen und dann wäre eigentlich nochmal die Zeit, ich merke es, gibt jetzt hier schon ein wenig die Diskussion zu öffnen. Also ist es denn nun wirklich zwingend, dass also mit der Industrialisierung ein Haus wie das andere aussieht? Und ist das...
Das war nicht mein Plädoyer.
Ich habe es jetzt vereinfacht. Hilf mir bitte, korrigiere mich.
Nein, ich meine, dass industrielle Fertigung eine neue ästhetische Wahrnehmung, eine neue kulturelle Wahrnehmung zum Inhalt hat und dass die natürlich auch nicht statisch ist, sondern sich entwickelt.
Ja.
Wie anderes auch.
Ja.
Genau.
So, also dann frag ich erstmal hier rum. Ja?
Also ich würde noch vielleicht ein bisschen differenzierter annehmen. Also ich glaube, dass bestimmt in den ersten Jahren der WBR 70 diese industrielle Massenproduktion, die dazu diente, diese Wohnungsprobleme zu lösen, überhaupt Wohnraum zu schaffen, Entschuldigung, wenn ich dazu sage, auch als damaliger technischer Direktor zu Monotonie geführt hat, weil es einfach eine Massenproduktion war, die man ja nicht anders hätte aussteuern können. Aber, was ich vorhin gesagt habe, zum Ende der 80er Jahre gab es ein großes Umdenken, dass man gesagt hat, wir müssen diese industrielle Produktionsmethode so qualifizieren, dass man damit eine höhere städtebauliche Architektur und städtebauliche Qualität schaffen kann mit einer stärkeren Variabilität der einzelnen Häuser. Nicht mehr die Vierspänner, der da mit vier Aufgängen hingebaut wurde, sondern dass man irgendwie, wie ich vorhin gesagt habe, Bausteine aneinander gepackt hat. Das war eigentlich dann die Lösung, die dazu geführt hätte. Entschuldigung, wenn ich sah, es gab ein Diktat der Technologie. Ich war bei Roland Korn am Tisch gewesen, habe gesagt, hör mal zu, Roland, ich habe da noch zwei Hochhäusertyp ernst Thema im Park, ich habe aber keinen Standort, sag mir mal bitte, wo wir diese Dinger hinnageln sollen. Und dann hat er mit Heizgraf 100 diskutiert, könnte man nicht da noch und kannst du da nicht nochmal das umdrehen vielleicht ein bisschen, da können wir alles machen, aber ich brauche jetzt die Standorte dafür, sonst können wir das Plattenwerk zumachen. Das gab es auch, Punkt. Die andere Situation ist eigentlich die, und die darf ich erzählen an der Stelle. Ich habe mich natürlich danach nach der Wende auch gefragt, wie war das und wie ist das heute? Ich war am Tisch des damaligen Vorstandes der DGWO und es ging um die Bebauung am Alexanderplatz mit diesem Alexa da. Und der zeigte mir die Flurkarte vom Alexanderplatz. Ich würde mal sagen, 300 Grundstücke, Flurstücke in unterschiedlichen Eigentum, meist im jüdischen Eigentum. Und da kommt meines Erachtens nach auch die, Entschuldigung bitte zu sagen, aus meiner Sicht, meiner primitiven Ingenieursicht, die Vielfalt der Architektur in der anderen Gesellschaftsordnung her. Sie ist nämlich auf das Privateigentum bezogen, auf das Grundstückseigentum. Ich habe ein Grundstück, ich kaufe mir eine Planungsleistung ein, eine Architekturleistung und die kann sich nur manifestieren auf diesem Grundstück. Und wenn die städtischen Gesellschaften heute größere Ensemble bauen wollen, dann müssen sie Grundstücke zusammenkaufen. Das machen sie dann auch. Wenn sie dann die Grundstücke vom Senat jetzt bekommen oder vom Liegenschaftsfonds etc., kennt ihr alles aus den Zeitungen und so weiter. Ich glaube, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dieses Privateigentum hat auch zu einer höheren Variabilität und unterschiedlichen Erzeugnissen geführt, als das, was damals in der DDR umgesetzt werden konnte, weil es keine Rolle gespielt hat. Punkt.
Selbstverständlich.
Danke.
Völlig selbstverständlich. Das war ja das Prinzip, das erste Aufbaugesetz von 1950 sagt, wir haben das Verfügungsrecht über Grund und Boden und brechen damit das Eigentumsprivileg. Das ist ja im Grunde genommen der Anteil. Wenn du sagst, was ist sozialistisch? Die Tatsache, dass du das konntest.
Richtig.
Ja, da kannst du sagen, das ist schrecklich. Ja, aber das ist im Grunde genommen ein Kriterium, um das es dabei geht. Also ich erinnere mich, ich war als Student in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre in Westdeutschland. Die Studenten vom SDS, also dem Sozialistischen Studentenbund, die haben gesagt, wir träumen davon, dass wir im Westen die Möglichkeit hätten, über Grund und Boden zu verfügen. Ja? Also wenn es eine Möglichkeit gäbe. Ja? Natürlich kann man das hochstilisieren, natürlich ist das eine andere Geschichte, aber das ist ein Kriterium, um das es dabei geht. Ja? Im Grunde genommen ist es geht es um das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Privat und Gemeinschaft, was immer ein irgendwie geartetes, jetzt sage ich mal, gegensätzliches Problem ist. Und wenn du genau nachliest, findest du das sogar in der Charta von Athen, vom Siam, ist bereits auf diese Geschichte hingewiesen, war man sich klar, gilt immer als ein wichtiges Problem, wie kriegt eine Gesellschaft das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft in den Griff. Da gibt es ein weites Spektrum, was nach da geht, da gibt es ein weites Spektrum, was nach da geht, da fallen manchen gleich Nordkorea ein. Ja, so. Also du hast ein weites Spektrum, wie das geht und ich meine, in Wirklichkeit geht es auch bei der Monotonie um genau diese Frage.
Charta von Athen hat also nichts mit den Griechen zu tun, über die wir jetzt so viel reden, sondern da haben sich die Weltarchitekten zusammengerottet und haben im Mittelmeer auf dem Schiff sich eine Satzung, wie man Architektur und Städtebau überhaupt machen muss. Und das ist bei Athen vorbeigekommen und deshalb heißt es Charta von Athen 1933. Nur das mal zwischendurch. Hast du noch jetzt da was hinzuzufügen? Oder haben alle recht? Alle haben recht.